NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Arbeit, Arbeit, Arbeit. Viele Menschen stresst das. Aber andere suchen sich das auch aus. Von den sogenannten Workaholics scheint es immer mehr zu geben. Wissenschaftler haben nun untersucht, wie Menschen dazu werden und warum. Darüber werden wir heute berichten. Und in unserem Schwerpunkt geht es um neue, eigentlich aber auch alte Bewohner in unseren Wäldern. Wölfe, Luchse, Wisente, manche der lang bedrohten Wildtierarten fühlen sich in Deutschland wieder wohl. Forscher beobachten das und wollen mehr über diese Tiere herausfinden. Ein weiteres Thema, der Autismus. Er wird immer noch von vielen Menschen als Krankheit begriffen. Fälschlicherweise, wie Wissenschaftler sagen. Es gibt Neues aus der Autismusforschung. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Als Menschen noch Jäger und Sammler waren, war ihre Arbeitswelt absolut strukturiert. Es ging um nichts anderes als die Existenzsicherung, eben das Jagen und Sammeln von Nahrung. Heute bedeutet Arbeit etwas anderes. Natürlich geht es immer noch auch um die Absicherung unserer Lebensgrundlagen. Aber Arbeit kann auch Selbstverwirklichung bedeuten oder Stress, aber manchmal auch Sucht. Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, wird jeder 10. Mensch irgendwann zum Workaholic. Aber warum ist das so? Guido Meyer hat nach Antworten gesucht.
And in living black and white. For those of us who don't have color sets. Good evening. I'm Herb Alpert and welcome to the Beat of the Brass.
Der Beat of the Brass, das ist der Rhythmus der Blechbläser. Was in diesem Video aus den 60er Jahren zu sehen ist, sind Fabrikarbeiter, die am Fließband Posaunen und Trompeten produzieren. Das Ganze unterlegt mit dem Worksong, sozusagen dem Lied zur Arbeit.
Es wird immer mehr erwartet in immer kürzeren Zeitintervallen von immer weniger Leuten. Aber die Frage dabei ist ja, mit welcher Haltung gehe ich an diese Sache dann eigentlich heran? Und da spielt der Chef, der dann Leistung abfordert, beim Workaholic gar keine so große Rolle, ja? Sondern der macht das selbst zu seiner Aufgabe. Für ihn wäre es ein persönliches Scheitern, wenn er es nicht schaffen würde.
Stefan Poppelreuter ist Wirtschaftspsychologe und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Workaholics und ihrem Problem der Arbeitssucht. Dieses Phänomen betrifft nicht nur Schreibtischstäter, es kann jeden treffen. Auch die Fabrikarbeiter am Fließband mit ihren Posaunen und Trompeten. Wissenschaftler in den USA haben dazu ein Experiment durchgeführt. Probanden wurden gebeten zu puzzeln. Die eine Hälfte der Teilnehmer bekam für jedes fertige Puzzle Geld versprochen, die andere Hälfte nicht. Nach Ende des Versuchs wurden alle gebeten, bis zur Auswertung in dem Raum zu bleiben. Es lagen noch ein paar Puzzles dort, aber auch Zeitungen und Zeitschriften. Ohne dass die Probanden es wussten, begann erst dann das eigentliche Experiment. Es bestand darin, herauszufinden, wer sich wie verhalten wird. Diejenigen, denen für ein fertiges Puzzle eine Belohnung versprochen worden war, wendeten sich von den Puzzles ab und den Illustrierten zu. Die anderen jedoch legten freiwillig noch ein paar Puzzles. Ein unerwartetes Ergebnis, sagt Psychologieprofessor Edward Deci von der University of Rochester im US-Bundesstaat New York, der verantwortlich für diesen Versuch war.
Most people think that to motivate somebody, that you have to do something.
Die meisten Menschen denken, um jemanden zu motivieren, müsse man etwas tun, zum Beispiel eine Belohnung in Aussicht stellen oder mit Bestrafung drohen, so als ob es in unserer Verantwortung stünde, jemanden von außerhalb zu stimulieren. Eine alternative Sichtweise jedoch besteht darin, dass es eben nicht wir sind, die andere anregen. Die einzige Triebfeder ist die, die man aus sich heraus hat.
Wer jedoch wie viel Stress als angemessen oder als zu viel empfindet, das ist bei jedem Menschen verschieden. Fest steht, bei Arbeitssucht gibt es keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Und sie kommt in allen Kulturen dieser Welt vor, nicht nur in industrialisierten Ländern. Es ist stets ein mentales Problem, das sich im Laufe des Arbeitslebens einstellt. Erblich ist es nicht, betont der Bonner Wirtschaftspsychologe Stefan Poppelreuter.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass es da bestimmte genetische Veranlagungen gibt. Es gibt allerdings Vererbungen dahingehend, dass Workaholics, das Arbeitssüchtige, häufig natürlich aus bestimmten familiären Konstruktionen kommen, ja, wo zum Beispiel Leistung und Leistungserbringung ein hoher Wert ist.
Workaholics sind in der Regel auch keine Bereicherung für eine Firma.
Die setzen die falschen Prioritäten. Dadurch, dass ich mich beispielsweise berufen fühle, mich um alles zu kümmern, mache ich eigentlich nichts richtig. Dadurch, dass ich ein hohes perfektionistisches Leistungsstreben habe, schließe ich Arbeiten nicht ab. Ich denke ja immer, ich kann noch was besser machen oder ich überlege nochmal oder ich beschaffe mir noch eine Information und warte nochmal ab. Und dadurch werden Prozesse zum Beispiel verlangsamt.
Trotz der damit verbundenen Nachteile ist die Eigenschaft, arbeitssüchtig zu sein, für die Betroffenen ein Etikett, das sie sich gerne anheften. Wer von sich selbst sagt, er sei Workaholic, will damit in der Regel auch andere beeindrucken. Ein Ziel, das auf diese Weise aber oft verfehlt wird.
Das wäre genauso, als wenn Sie in einem Vorstellungsgespräch sind und dann sagen, ich kann total viel Alkohol vertragen. Ja? Da würde kein Chef der Welt sagen, oh, das ist ja super, dann stellen wir Sie sofort ein. Und wenn jemand sagt, ich bin süchtig nach Arbeit, dann sollten alle Alarmglocken schrillen. Workaholics sind auch keine Teamplayer, ja, weil sie eben glauben, sie können alles am besten und mischen sich in die Domänen anderer Kolleginnen und Kollegen ein. Sie sind die Ersten, die kommen, die Letzten, die gehen. Das vergiftet das Arbeitsklima.
Auch für die Arbeit also, ob am Schreibtisch oder am Fließband, gilt, weniger ist manchmal mehr.
Guido Meyer über die Frage, wie und warum Menschen zu Workaholics werden. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, is ready to blow me down. Let it go, paint my body gold. Take our bodies higher and higher and higher. We can go until the morning glow. We can go higher and higher and higher. Die Musik, die Sie hören, ist von Uwanna. Die CD der beiden Musiker heißt auch Uwanna. Wir spielen sie heute bei uns in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Die neue alte Welt in unseren Wäldern. Auch wenn sich Pflanzen und auch Tiere teilweise verändert oder ihren Lebensraum gewechselt haben, es gibt auch welche, die zurückkommen. Es ist das Comeback von Wildtierarten, die in Deutschland ausgestorben oder zumindest sehr dezimiert waren. So ist es zum Beispiel beim Luchs und auch der europäischen Wildkatze. Die beiden Wildtiere sind nach und nach sozusagen auf Katzenpfoten zurück nach Deutschland gekommen. Wissenschaftler untersuchen die Gründe. Daniela Remus mit Einzelheiten.
Eine getigerte Wildkatze streift durch das undurchdringliche Unterholz eines Waldes in Niedersachsen. Dass es sich dabei nicht einfach um eine wildlebende Hauskatze handelt, erkennt man am schwarzen Streifen auf ihrem Rücken und an den drei schwarzen Streifen am Ende ihres dicken, buschigen Schwanzes.
Die sind nachtaktiv, die sind scheu. Man kann sie sehr, sehr leicht mit Hauskatzen verwechseln. Eine wildfarbene Hauskatze sieht, gerade wenn man sie irgendwo in der Natur ganz kurz nur sieht, einer Wildkatze täuschend ähnlich. Und deswegen war man sich auch in vielen Gebieten gar nicht sicher, hat die da möglicherweise überlebt oder doch nicht? Ist die Katze, die ich gesehen habe, war das nicht vielleicht doch eine Hauskatze? Kann das eine Wildkatze gewesen sein?
Sagt Carsten Nowak, Biologe bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Die europäische Wildkatze galt fast schon als ausgestorben, denn vor allem im 19. Jahrhundert wurde sie massiv und im großen Stil gejagt, erklärt die Biologin Andrea Krug vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND. Die Wildkatze sollte ausgerottet werden.
Also sie wurde als richtiges Raubtier bezeichnet, dass sie diese anderen jagdbaren Arten auch frisst, wie jetzt auch kleine Rehe und so weiter oder Vögel vor allen Dingen, dass die wegfrisst. Und deswegen hat man die auch als zähnefletschendes Tier dargestellt und es gab sogar Prämien auf die Wildkatzen, damit man diese bejagt.
Dieser Feldzug gegen die scheue Wildkatze war erfolgreich. Nur wenige Exemplare überlebten die systematische Jagd und zogen sich in unwegsame Wälder zurück, zum Beispiel in den Bayerischen Wald oder in den Harz. Dass sich die Wildkatzenbestände in diesen Regionen Deutschlands aber dann nicht von alleine erholten, liegt daran, dass der Lebensraum der Samtpfoten im 20. Jahrhundert nachhaltig zerstört wurde. Siedlungen, Autobahnen, Straßen oder Gleise zerschneiden die meisten Waldflächen in Deutschland, machen aus ihnen isolierte Inseln.
Die Wildkatze ist ein territoriales Tier, sie ist ein Einzelgänger. Aber sie braucht halt, um jetzt zum Beispiel Partner zu finden, zur Fortpflanzung wandert sie sehr weit. Also sie kann schon über hunderte Kilometer weit laufen, um dann einen Paarungspartner zu finden. Das braucht die Katze. Sie braucht auch Raum zum Wandern, um halt Nahrung zu suchen, um sich verstecken zu können. Da braucht sie immer extra Bereiche im Wald.
Deshalb haben Wissenschaftler des Bundesamtes für Naturschutz gemeinsam mit dem BUND und der Senckenberg-Gesellschaft beschlossen, die Wildkatzenbestände aktiv zu schützen. Und zwar durch eine gesteuerte Lebensraumvergrößerung mit dem Projekt Rettungsnetz Wildkatze. In Norddeutschland, in Niedersachsen. Hier sollen die Katzen vom Harz, dem Solling oder dem Weserbergland dazu gebracht werden, sich auszubreiten, zum Beispiel weiter nach Norden zu ziehen, bis zur Lüneburger Heide. Dazu pflanzen die Wissenschaftler Hecken, Sträucher und Bäume in den Regionen an, die sie als potenzielle Wechselkorridore zwischen den Wäldern ausgemacht haben. Durch diese bewachsenen Korridore sollen die Wildkatzen weiterziehen in andere Gebiete, erklärt Carsten Nowak.
Wir wissen seit langem, dass Tiere nicht einfach völlig zufällig sich durch die Landschaft bewegen, sondern sie nutzen Strukturen, die sich am besten eignen zum Wandern, wo es vielleicht auch noch Nahrungsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Die Wildkatze läuft in der Regel nicht komplett über kilometerweit über abgeerntete Felder, wo sie keine Deckung hat, sondern sie sucht die Deckung der Wälder oder buschartiger Strukturen. Und das kann man sich letztlich zunutze machen, indem man solche Korridore tatsächlich zur Verfügung stellt.
Von diesen Naturschutzmaßnahmen profitieren aber nicht nur die Wildkatzen, sondern zum Beispiel auch ihr deutlich größerer Verwandter, der Luchs. Und das Konzept geht auf. Die Luchse breiten sich auch in den deutschen Wäldern wieder aus und mittlerweile leben nach Schätzungen der Wissenschaftler sogar schon wieder um die 7000 Wildkatzen in Deutschland. Das ist ein Gewinn für den Naturschutz und die Ökosysteme, sagt der Biologe Nowak von der Senckenberg-Gesellschaft.
Wir konzentrieren uns im Naturschutz schon sehr auf diese sogenannten Top-Prädatoren, also auf große Raubtiere, ob das jetzt Wolf oder Luchs ist, die gerade wieder Deutschland erobern, oder auch diese Mesokarnivoren, das wäre jetzt Wildkatze und Fuchs, die dann so in der zweiten Reihe sind. Und wir wissen, dass die Beutegemeinschaften und damit auch Ökosysteme stark beeinflusst.
Die europäische Wildkatze ernährt sich vor allem von Mäusen, manchmal von Vögeln. Darin ist sie ihren Verwandten der Hauskatze sehr ähnlich. Aber im Vergleich zum beliebten Haustier, das millionenfach bei uns lebt, teilen wir uns unseren Lebensraum schon weitaus länger mit der wilden und unzähmbaren Wildkatze. Unsere Hauskatzen stammen von der afrikanischen Falbkatze ab und kamen vor rund 10.000 Jahren zu uns. Das hat das jüngste Projekt der Wildkatzenwissenschaftler deutlich gemacht, dessen Ergebnisse jetzt vorliegen, sagt Andrea Krug vom Projekt Rettungsnetz Wildkatze.
In einem bestimmten Raster wurden Lockstücke aufgestellt und da wurden so Latten in die Erde reingeklopft und angeraut und mit Baldrian besprüht. Also es ist ein perfekter Lockstoff. Sie reiben sich dann sehr dran und lassen Haare an diesen Latten und diese Haare werden dann vorsichtig mit einer Pinzette abgezupft und an diesen Haaren ist unten ja diese Genetik noch dran, an diesen Haarwurzeln und diese kann dann analysiert werden.
Diese genetische Bestimmung hat deutlich gemacht, dass und wie sehr Hauskatze und europäische Wildkatze sich voneinander unterscheiden, trotz aller Verwandtschaft.
Man war sich da lange Zeit sehr unsicher und deswegen, kann man fast sagen, haben die genetischen Analysen auch eingeschlagen irgendwo wie eine Bombe, denn über die Genetik können wir wirklich ganz eindeutig sagen, haben wir hier einen Wildkatzenbestand, haben wir einen Hauskatzenbestand. Wir können auch teilweise sagen, wo kommen diese Katzen her.
Und vor allem haben diese jüngsten Tests auch gezeigt, dass es offenbar nur ausgesprochen selten zu einer Paarung zwischen den zahmen und wilden Samtpfoten kommt. Obwohl sie gesunden Nachwuchs zeugen können, stecken im Genpool der europäischen Wildkatze nur 2% Hauskatze. Für die Biologen und Naturschützer ein Grund zur Freude. Heißt das doch, dass es mit den Projekten gelingt, dieses gefährdete Wildtier tatsächlich wieder anzusiedeln.
Daniela Remus über neue oder vielmehr alte Bewohner der deutschen Wälder, den Luchs und die europäische Wildkatze.
Higher and higher and higher. We can go until the night.
Auch der Wolf kommt zurück. Besonders in Norddeutschland scheint er sich wieder sehr wohl zu fühlen. Nachdem die Tiere bei uns lange Zeit ausgerottet waren, wurden dann vor 15 Jahren wieder die ersten Welpen in Freiheit geboren. Seitdem werden Jahr für Jahr immer mehr Wölfe entdeckt. Ob in Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Ihre Wege sind den Wissenschaftlern allerdings immer noch ein Rätsel. Wo haben die Tiere ihre Schlafplätze? Wo gehen sie hin? Um mehr darüber zu erfahren, haben Forscher einigen Wölfen ein Halsband mit einem Satellitensender umgebunden. Nun trägt auch erstmals ein Wolf in Mecklenburg-Vorpommern einen solchen Sender. Ina Lebetjew mit Ergebnissen über die neue, alte Welt der Wölfe.
Es ist eine kleine Sensation. Auch Wolfsexperten in Mecklenburg-Vorpommern ist es nun gelungen, einen wild lebenden Wolf mit einem Peilsender auszustatten. Mehrere Jahre hat das gedauert, viele Versuche hat es gebraucht. Seit Mitte Oktober trägt nun ein junger Wolf, ein Männchen aus der Lübtener Heide, ein Halsband mit Peilsender. Zu verdanken ist das auch der Tatsache, dass sich bei der Wolfspopulation im vergangenen Jahr so einiges getan hat. Der Staatssekretär im Umweltministerium von Mecklenburg-Vorpommern, Peter Sanftleben.
Der Wolf ist wieder da. Wir haben ihn nicht hergebeten, er ist von sich ausgekommen. Ein Zeichen dafür, dass es in Mecklenburg-Vorpommern Möglichkeiten gibt. Die Natur ist intakt, die Artenvielfalt ist da. Es scheint auch genug Beute zu geben, was dazu geführt hat, dass sich der Wolf seit 2006 in Mecklenburg-Vorpommern anscheinend sogar wohlfühlt.
Norman Stier erforscht diese Tiere seit 20 Jahren. Er erklärt, wie sich in Mecklenburg-Vorpommern die ersten beiden Wolfspaare vermehren konnten.
Mit Reproduktionen dann in Nordwestbrandenburg, Westbrandenburg und Sachsen-Anhalt. Also Altengrabo, Jüterburg-Lenin, diese Vorkommen sind ja schon ein paar Jahre jetzt da, sind eben auch Jungwölfe näher zu uns geboren. Und damit war klar, es wird irgendwann passieren, dass eben unsere einzelnen Herren Partnerinnen finden. Und dadurch, dass die Population insgesamt ja relativ groß mittlerweile ist, es werden jetzt über 100 Welpen pro Jahr geboren in der Population, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass mehr Wölfe einwandern.
Die Rückkehr des Wolfes für den Artenschutz ein großer Erfolg. Zurückzuführen auch auf die Lebensbedingungen, die der Wolf vorfindet, schätzt Norman Stier ein.
Wir haben keine kalten Winter, wir haben viel Nahrung. Der Wolf kommt sehr gut mit der Menschennähe klar, kommt auch mit dem Straßenverkehrsnetz klar, ist gut in der Lage, Autobahnen zu überwinden. Wenn der Mensch ihn lässt, also nicht irgendwie regulierend eingreift und es nicht irgendwie jetzt zu extremen Einbrüchen durch Krankheiten, Staupe, Parvovirus, Räude kommt, dann kann das sein, dass es also eine flächendeckende Wolfsbesiedlung gibt.
Jetzt wollen die Wissenschaftler mehr darüber erfahren, wie sich Wölfe verhalten. Seit einigen Wochen liefert der junge Rüde in der Lübtener Heide wertvolle Daten dazu und wird bald Fragen beantworten, die sich die Forscher schon lange stellen. Wo schlafen freilebende Wölfe? Wo halten sie sich auf und wie verhalten sie sich im Rudel? Einen ersten Eindruck davon liefert Sebastian Körner. Der Verhaltensbiologe ist bundesweit mit der Kamera unterwegs. Er filmt Wölfe und bekommt vor allen Dingen die neugierigen Jungtiere vor die Linse.
Die Welpen, die wachsen schnell heran und sehen dann sehr schnell sehr groß und stattlich aus, also weil sie auch eher ins Winterfell gehen. Aber im Herbst und Winter sehen die schon fast so groß aus wie die Eltern. Die sind aber total unbedarft und die sind verspielt und können Sachen nicht richtig einordnen. Ja, und dann, also wenn dann die Eltern dazukommen, dann werden die ganz freundlich begrüßt. Dann sollen die Eltern Nahrung hervorwürgen und manchmal haben sie aber keine Nahrung und sind genervt von den Kleinen und weisen die dann in die Schranken. So ein ganz normales Familienleben.
Ein Familienleben, das Spuren hinterlässt, zum Beispiel bei Schafen. Wenn es um die Frage geht, ob ein Hund oder ein Wolf in der Herde war, dann kommen Genetikexperten ins Spiel. Carsten Nowak leitet das Senckenberg-Labor für Wildtiergenetik. Er und seine Kollegen analysieren jedes Jahr unzählige Proben von Haaren, Schafsrissen und Wolfskot. Die kommen mit der Post, vorsortiert von den Behörden, die sich in den einzelnen Bundesländern um das Wolfsmonitoring kümmern. Über den genetischen Fingerabdruck können die Wissenschaftler sogar einzelne Wölfe verschiedenen Rudeln zuordnen und kommen so auch der Herkunft der Wölfe auf die Spur.
Bei den Proben, die wir aus Norddeutschland untersucht haben, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, ist uns aufgefallen, dass doch einige dieser Tiere wahrscheinlich nicht aus der mitteleuropäischen Population, also nicht aus der Lausitz oder aus Westpolen oder aus Niedersachsen stammen, sondern direkt aus der Ursprungspopulation, also aus Nordostpolen oder dem Baltikum. Das könnte darauf hindeuten, dass es eine häufiger frequentierte Wanderroute durch Nordeuropa geben könnte.
Im Molekulallabor des Forschungsinstituts Senckenberg geht es zu wie bei den Humanforensikern in der Kriminalistik. Besonders spannend wird es, wenn Novak beschreibt, wie weit sich die genetischen Spuren des Wolfes zurückverfolgen lassen.
Das erste Rudel, was in Deutschland aufgetaucht ist, in der Muskauer Heide, aus dem ersten Wurf stammen zwei Töchter, Sunny und Einauge, die auch sehr, sehr lange gelebt haben und die Mütter vieler Wölfe sind. Und das DNA-Material dieser beiden erkennen wir tatsächlich immer noch. Wir können also immer noch diese, in gewisser Weise könnte man das als Clans bezeichnen, wir können diese Individuen immer noch dort zuordnen. Das wird aber sicherlich irgendwann mal verschwimmen.
Rund 35 Wolfspaare gibt es inzwischen in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern haben zwei von ihnen Nachwuchs. Bald werden die Jungwölfe aus den Rudeln abwandern, umherziehen und sich selbst ernähren. Ulrich Wojcikowski beschäftigt sich seit Jahren mit dem Wolf. Für ihn ist das Tier ein starker Faktor im Ökosystem. Der Wolf wird künftig Füchsen, Marderhunden und Waschbären den Lebensraum streitig machen und seinen Einfluss auf Rehe, Hirsche und Wildschweine zurückgewinnen. Stichwort Selektion.
Wenn man sieht, wie unglaublich gut sie flüchten können, welche scharfen Sinne sie haben, wie schnell sie sind und wie geschickt und klug. Und alle diese faszinierenden Eigenschaften sind entstanden durch die energische Selektion und Auslese durch Wölfe. Nun gibt es diese Selektion bei uns seit 200 Jahren nicht mehr und ich mache mir Sorge, dass aus diesen faszinierenden Wildtieren so etwas weniger attraktive und nicht mehr so vitale Wildtiere werden könnten.
Der Mensch, da sind sich die meisten Experten einig, muss vor dem Wolf auch in Zukunft keine Angst haben. Denn Wölfe sind und bleiben so scheu, dass die wenigsten Menschen es bemerken, wenn sie einem Wolf begegnen.
Das war ein Beitrag von Ina Lebetjew. Auch wenn die Vielfalt in der Tierwelt Stück für Stück abnimmt, manche Tiere scheinen trotzdem irgendwann auch in ihre alten Lebensräume zurückzukehren. Wölfe, Luchse, Biber. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten streifen auch jetzt wieder Wisente frei durch Deutschland. Sie sind aber nicht von allein zurückgekommen. Dafür haben in einem Freisetzungsexperiment Wissenschaftler gesorgt. Ein einzigartiges Projekt, das auch zur Erhaltung der bedrohten Tierart beitragen soll. Eine schöne Idee, aber funktioniert sie überhaupt? Lassen sich Tiere, die schon so lange nicht mehr bei uns leben, hier einfach so wieder aussetzen? Ich habe mit Coralie Herbst gesprochen. Sie ist die wissenschaftliche Koordinatorin des Projekts. Wisente sind ja riesige Tiere. Wie viele leben denn jetzt davon wieder frei in Deutschland?
Aktuell ist die Herde 17 Tiere groß. Also das ist jetzt eine Herde, die jetzt zusammen da frei herumstreifen in dem Gebiet.
Und die haben Sie ausgesetzt. Wie muss ich mir das vorstellen? Und wie sind die Tiere damit umgegangen?
Ja, also wie soll man sich das vorstellen? Also das war natürlich gerade die große Frage am Anfang dieses Projektes. Wie geht man so etwas an, so eine Tierart wieder zurückzubringen in ein Gebiet? Und was man sich natürlich vorstellen muss, ist zu sagen, wir haben lange keine Erfahrung direkt mehr aus Deutschland mit dieser Tierart. Das heißt, man muss erstmal so ein paar Fragen im Vorfeld klären. Was wird da eigentlich auf uns zukommen, wenn wir diese Tierart zurückbringen? Was gibt es da für Konfliktpotenzial? Und wie kann man halt dann damit umgehen, wenn es dann soweit ist? Bis man aufgrund der Untersuchungsergebnisse aus dieser Zeit gesagt hat, gut, wir wagen den nächsten Schritt, dass wir uns wirklich Tiere in das Gebiet holen, die dann erstmal 3 Jahre in einem Auswilderungsgehege waren.
Sondern das heißt, die konnten sich an die Gegend gewöhnen.
Genau, genau. Also das Auswilderungsgehege war knapp 90 Hektar groß, war auch so gewählt, dass halt verschiedene Vegetationsstrukturen im Grunde sich wiederfinden, die im Grunde in der Region typisch sind. Und man gleichzeitig halt von der Seite des Projektes her da schon im Grunde Untersuchungen laufen lassen konnte, um zu beobachten, wie kommen die Tiere damit zurecht und auch was für eine Einwirkung haben die denn überhaupt auf ihre Umwelt. Weil wir natürlich jetzt auch eine Tierart zurückbringen, die jetzt einfach schon lange nicht mehr in der Region auch war. Das heißt natürlich, das wird auch irgendwie einen Einfluss auf die Vegetation und auf andere Tierarten haben können.
Aber bleiben wir mal bei den Wisenden selbst. Wie sind die denn am Ende damit zurechtgekommen?
Die Tiere sind da eigentlich sehr, sehr schnell mit allem zurechtgekommen. Also sowohl mit dem in der Zeit in dem Auswilderungsgehege, an das, sage ich mal, neue Futterangebot, was sie haben, als auch generell einfach an diesen Platzangebot, den sie halt plötzlich zur Verfügung haben im Vergleich zu den Gehegen, wo sie vorher hergekommen sind.
Und vermehren die sich auch inzwischen?
Ja, also auch schon im Auswilderungsgehege an sich haben sie schon Nachwuchs bekommen. Und jetzt auch gleich dann im ersten Jahr, also 2013, erfolgte dann die Zaunöffnung. Und schon in dem Jahr haben sie dann ihren ersten Nachwuchs bekommen und jetzt auch in jedem Jahr wieder Nachwuchs gehabt. Dieses Jahr sogar hat jede Kuh, die, ich sag mal, potenziell einen Kalb kriegen konnte, auch eins zur Welt gebracht. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es natürlich einfach sehr interessant zu sehen, welchen Effekt die Tiere im Grunde auch auf ihre Umwelt haben. Und mit dem Wiesen haben wir es halt, also mit einem großen Herbivoren im Grunde zu tun.
Mit einem was?
Großen Grasfresser. Genau, also mit einem großen Pflanzenfresser im Grunde zu tun. Also der Wiesen gehört ja zu den Rindern, hat dementsprechend ein bisschen andere Pflanzen, die er frisst, als beispielsweise das Reh, was jetzt so die weitverbreiteste Wildart noch in Deutschland halt ist. Und das ist natürlich ein interessantes Wechselspiel, weil wir diese Rolle von so einem großen Pflanzenfresser in der Sinne, wie es das Wiesen darstellt, so nicht mehr besetzt haben.
Was haben Sie dabei über diese Tiere herausgefunden, die ja in Deutschland nun schon lange nicht mehr heimisch sind bzw. waren?
Also von hier war das einfach nur sehr spannend, im ersten Schritt natürlich einfach zu sehen, wie verhalten sich die Tiere in dem Augenblick, wo wir den Zaun abbauen? Wie erobern die sich dieses Gebiet, das ihnen plötzlich unbegrenzt im Grunde zur Verfügung steht?
Und wie haben die das gemacht?
Recht schnell, recht zügig. Also es war wirklich sehr interessant, das im Grunde beobachten zu können, weil man wirklich sehen konnte, das erste Mal, wo sie aus dem Gehege rausgegangen sind, sie erstmal sehr, sehr kleinräumig im Grunde das Gebiet erkundet haben. Die sind jetzt nicht aus dem Gehege raus und dann gleich 5 Kilometer gewandert, sondern sie haben sich erstmal so richtig kleinräumig die Bergrücken und Tälerchen so ein bisschen angeschaut und haben so im Grunde nach und nach immer neue Flächen noch mit neu dazu erobert. Also die haben halt die Fläche schon sehr ausgeweitet.
Und gab es bei diesen Wisenden überhaupt gar keine Anfangsschwierigkeiten bei der Rückansiedlung?
Doch, also klar gab es immer Bedenkenträger, sage ich mal, die sagen, okay, wenn wir so eine Tierart zurückbringen, das ist halt nicht ein Biber, den wir zurückbringen, nicht ein kleines Tier, sondern das ist halt ein Tier, das halt schon maximal schon fast eine Tonne wiegen kann. Das heißt, wir haben es wirklich mit einer großen Tierart zu tun. Was halt sehr schön beobachtet werden konnte, ist wirklich halt, wie schnell diese Tiere letztendlich sich wieder angepasst haben. An den Raum und auch an das Habitat letztendlich, das ihnen zur Verfügung steht, was sie ja gar nicht unbedingt von Geburt an kannten. Ne? Und auch sehr interessant war, wo auch ein direkter Effekt messbar war durch die Tiere, ist über die Dungkäfer. Das mag jetzt vielleicht nicht für alle ein schönes Thema sein.
Die Dungkäfer?
Genau, die Dungkäfer.
Das sind die Käfer, die auf dem Kot sitzen?
Genau, die auf dem Kot sitzen und sich dadurch im Grunde das sozusagen für sie das Schönste ist, was sie finden können im Wald.
Na gut.
Und da sind halt auch Untersuchungen haben da über dieses Gebiet letztendlich auch stattgefunden. Und man konnte da halt feststellen, dass es halt eine Artenzunahme gab.
Also das liegt aber daran, dass es vorher auch keinen Wisentkot in dieser Gegend gegeben hat.
Ja, genau. Aber das heißt ja in der Schlussfolgerung, dass wir dadurch im Grunde mit der Rückkehr dieser Tiere im Grunde wiederum eine neue Grundlage für andere Tierarten bilden.
Wie wird es denn jetzt weitergehen mit diesen Tieren, den größten Landsäugetieren in ganz Europa, wie ich gelernt habe? Das Rückansiedlungsprojekt ist ja jetzt beendet. Kann man die Tiere ganz sich selbst überlassen?
Genau, also die wissenschaftliche Forschung ist jetzt beendet für diese Phase. Alle Fragen sind damit ganz bestimmt jetzt noch nicht beantwortet. Also man wird das Ganze sicher noch weiterhin auch unter Beobachtung halten. Also so gänzlich selbst überlassen sind die Tiere sich noch lange nicht. Wir haben es da einfach mit einer hochbedrohten Tierart zu tun, die es aus eigenen Kräften nicht schaffen wird.
Das war Coralie Herbst, Wissenschaftlerin an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und die wissenschaftliche Koordinatorin des Wiesenprojektes im Rothaargebirge. Die neue alte Welt in unseren Wäldern. Wildtiere sind auf dem Rückweg nach Deutschland. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt im Logo. Und gleich um unsere Deiche, die in der Zukunft vielleicht ganz anders aussehen könnten.
Promised I'd be there, but you don't make it easy. Darling, please believe me. 'Cause loving you is too hard. All I do is not enough. Loving you, I cannot be loving you, loving you. Ooh, oh, oh, loving you leaves me hard. All I do is get by. Loving you.
Sturmfluten sind Naturereignisse, die es in sich haben. Leider sind sie dabei nicht nur schön anzusehen, sondern auch sehr gefährlich. Das Wasser raubt Land, zerstört Häuser und Teile der Infrastruktur. Manchmal kostet so eine Sturmflut sogar Menschenleben. Wissenschaftler sind sich einig, Sturmfluten könnten in Zukunft zunehmen. In Zeiten des Klimawandels ist es abzusehen. Bald wird so mancher der alten Deiche dem Wasser nicht mehr standhalten können. Forscher suchen darum überall nach Möglichkeiten, wie Menschen an den Küsten in Zukunft geschützt werden können. Ein Beispiel an der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Thomas Sambol war bei dem Test eines künstlichen Deichs dabei.
Ein mächtiger Baumstamm treibt in den aufgepeitschten Wellen mit großer Geschwindigkeit auf den Deich zu. Gleich wird das Treibholz mit voller Wucht und dem Gewicht einer halben Tonne aufprallen. Was dann passiert? Professor Peter Fröhle von der TU Hamburg-Harburg ist gespannt. Denn der Deich ist bei diesem Experiment ein dicker, mit Wasser gefüllter Schlauch. Und der könnte jetzt im schlimmsten Fall gleich platzen. Aber
der hat es ausgehalten. Sie sehen, der Baumstamm prallt auf, das Schlauchsystem verformt sich, aber wird nicht zerstört.
Der Wasserbauexperte ist zufrieden. Im Versuchsbecken der TU, wo die Ingenieure gerade eine kräftige Sturmflut simuliert haben, hat sich der künstliche Deich bestens bewährt.
Muss man sich so ähnlich vorstellen wie eine LKW-Plane. Also ganz starkes Gewebe, welches dann außen und innen gummiert und wasserdicht beschichtet ist. Für ein wassergefülltes Schlauchsystem, das hat einen Durchmesser von 1,20 Meter bis 1,40 Meter. Es wird also zunächst ausgerollt, mit Luft befüllt. Dann wird Wasser eingefüllt, um die Stabilität, um das Gewicht zu erhöhen. Ein luftgefüllter Ballon würde ja aufschwimmen.
Wasser, um vor der Flut zu schützen, klingt paradox, ist aber äußerst wirksam. Das Gewicht des gefüllten Schlauchs presst ihn so stark auf den Untergrund, dass kaum ein Tropfen an ihm vorbeikommt. Jedes Schlauchstück ist 5 Meter lang und man kann sie zu jeder gewünschten Länge miteinander verbinden. Doch das kostet natürlich Zeit. Und mitten im stärksten Sturm einen Schlauch auszurollen, dürfte auch nicht immer ganz einfach sein.
Sie brauchen also ausreichend Menschen, um das aufbauen zu können. Sie brauchen Pumpen, sie brauchen Wasser, um die Wasserbefüllung zu haben. Und wir haben also Sturm, starken Wind im Normalfall. Wir haben Regen, Niederschläge, möglicherweise Schnee, Minustemperaturen und dann ist es auch noch dunkel. Und wenn Sie dann so ein mobiles System in einer definierten Zeit aufbauen sollen, dann kann das zu Problemen führen.
Das Gleiche gilt für künstliche Wände aus Kunststoff oder Metall, die man quasi aufklappt wie einen riesigen Koffer. Praktischer als Sandsäcke sind solche mobilen Systeme allemal, meinen die Wissenschaftler. Ein Sandsack wiegt immerhin rund 20 Kilo und schon für ein kleines Loch im Deich braucht man hunderte davon. Dennoch sind Schlauch und Co. aber nur die kleine Lösung, meint Peter Fröhle.
Wenn wir von Sturmfluten an Küsten reden, dann würde ich mobile Hochwasserschutzanlagen generell als eine Notfallmaßnahme betrachten. Da, wo es Deichbrüche gibt, dass man also für solche Fälle vorsorgt.
Die große Lösung heißt hingegen auch heute noch Deiche erhöhen, aber mit Köpfchen. In Schleswig-Holstein bedeutet das zum Beispiel, neue Deiche bekommen eine sogenannte Ausbaureserve. Sie werden also breiter gebaut, damit im Bedarfsfall noch eine Art Haube obendrauf gesetzt werden kann. So ein Klimadeich steht bereits in Büsum, ein weiterer wird gerade auf Nordstrand errichtet. Knapp 10 Meter könnten die beiden Bollwerke notfalls hoch werden. Aber wo ist die Grenze? Lassen sich Deiche wirklich immer weiter erhöhen?
Diese Grenzen sind bei Deichen in Norddeutschland durch die Bodenverhältnisse limitiert. Wir haben vielfach schlechte Bodenverhältnisse, aber eine Erhöhung der Deiche in dem Bereich, der derzeit als Folge des Klimawandels zu erwarten ist, die ist also technisch in fast allen Fällen problemlos machbar. Man braucht allerdings dann eine größere Grundfläche.
Wer direkt hinterm Deich wohnt, hätte dann Pech und müsste umziehen. Und wenn der weiche Boden den größeren und schwereren Deich nicht tragen kann, muss der Untergrund aufwendig verstärkt werden. Das macht den Deichbau immer teurer, so wie beim Klimadeich auf Nordstrand. Sichere, preiswerte Alternativen sind also gefragt. Und neue Strategien. Zum Beispiel sich den steigenden Fluten ganz einfach anzupassen, anstatt sie zu bekämpfen.
Maßnahmen, die man in Hamburg beispielsweise in der Hafen City angewendet hat. Hier hat man die Gebäude so ausgelegt, dass eine Teilüberflutung praktisch schadlos erfolgen kann.
Alle Häuser stehen hier auf kleinen künstlichen Hügeln, die bei einer Sturmflut wie Inseln aus dem Wasser herausragen sollen. So ähnlich wie die Halligwarften im Wattenmeer.
Und die Sicherheit der Menschen wird dann dadurch gewährleistet, dass man Stegsysteme eingebaut hat, die oberhalb des Bemessungshochwasserstandes liegen, sodass man also auch im Sturmflutfall die Gebäude verlassen kann und sich in Sicherheit bringen kann.
Anderswo entstehen schneeweiße, künstliche Strände und Dünen, so wie in den Niederlanden zwischen den Nordseedörfchen Egmond und Petten, wo man jede Menge Sand aufgespült hat, um die Wellen zu brechen und den 500 Jahre alten Deich zu entlasten. Künstliche Dünen spielen aber auch hierzulande beim Hochwasserschutz eine große Rolle, erklärt Wissenschaftler Peter Fröhle.
Also Anpassung, Verbreiterung und Erhöhung von natürlichen Dünen mit dem Ziel, einen Hochwasserschutz zu gewährleisten. Das wird vielfach durchgeführt, insbesondere auf den ostfriesischen Inseln oder auch Mecklenburg-Vorpommern, wo es eben sogenannte Vollschutzdünen gibt, wo also die Düne der einzige Hochwasserschutz für die dahinterliegenden Niederungsgebiete ist. Diese Düne wird verstärkt und hinterher sieht sie quasi so aus wie eine natürliche Düne. Ein Laie kann das im Normalfall nicht unterscheiden, ob das eine natürliche Düne ist oder eine Hochwasserschutzanlage.
Weshalb sich nicht nur Küstenbewohner, sondern auch Urlauber über diese Art von Schutzbauten freuen dürften. In den Niederlanden jedenfalls sind die Anti-Sturmflutdünen schon eine echte Touristenattraktion.
Thomas Sambol über neue Entwicklungen im Sturmflutschutz.
See, I remember all the times you made me covered in crazy. I can't forget about the way you played me, like I was never gonna change your world. It ended long ago, so please just let me go. It ended long ago, so please just let me go. Loving you is too hard. All I do is not enough. Loving you, I cannot be loving you, loving you. Loving you leaves me hurt. All I do is get hurt. Loving you, I cannot be loving you.
Fast 1 Million Menschen in Deutschland haben Autismus, der fälschlicherweise oft als eine Krankheit begriffen wird. Immer noch gibt es gegenüber Menschen mit Autismus viele Vorurteile. Das heißt, sie könnten zwar gut rechnen, wären aber grundsätzlich introvertiert, absolute Einzelgänger und nicht fähig zu kommunizieren. Was nicht stimmt, so viel steht fest. Aber insgesamt ist der Autismus tatsächlich noch unzureichend erforscht. Wissenschaftler in Hamburg wollen das ändern und mit den Vorurteilen aufräumen, die gegenüber Menschen mit Autismus immer noch bestehen. Ursula Storast hat mit Ihnen und einem Betroffenen gesprochen.
Hajo Seng sitzt an seinem Arbeitsplatz in der Hamburger Universitätsbibliothek. Er entwickelt und programmiert Software.
Ich bin wirklich ein autistischer Mensch. Das ist ein Teil von mir. Wenn das weg wäre, sag ich mal, dann wäre ich nicht mehr ich irgendwie. Ne? Und also ich würde sagen, ich bin ein Autist.
Die üblichen Vorurteile über die Schwierigkeiten eines Menschen mit Autismus lassen sich in Bezug auf Hajo Seng nicht bestätigen. Der 52-Jährige wirkt keineswegs introvertiert oder gehemmt. Er ist studierter Mathematiker. Ein bisschen schwierig war es für ihn, Alltag und Studium unter einen Hut zu bringen, erzählt er.
Ich habe dann in der Mathematik davon profitiert, dass das, als ich das studiert hatte, zumindest ein sehr kleiner Fachbereich war. Da kannte jeder jeden. Da gab es einen Professor, der hat einem einfach mitgenommen und gesagt, irgendwie so, jetzt na, machen wir das mal. In so einem völlig anonymen Studiengang, da bin ich mir nicht sicher, ob das für mich funktioniert hätte.
Menschen mit Autismus von der Kinderkrippe bis zum Studienabschluss optimal zu fördern, darum geht es André Zimpel, Professor für Behindertenpädagogik an der Hamburger Universität.
Unser Ansatz ist eben die Neurodiversität. Wir gehen davon aus, dass also hochfunktionale Gehirne anders strukturiert sein können als die bei den sogenannten neurotypischen Menschen.
Neurodiversität. Das heißt, dass die Gehirne der Menschen mit Autismus nicht weniger, sondern andere Funktionen haben. Das zeigt auch eine neue Studie zum Lernen dieser Menschen, sagt Kim Hurtig-Bohn, Sonderpädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich.
Menschen mit Autismus sind sogenannte Bottom-up-Lerner. Das heißt, sie lernen vom speziellen Einzelnen und lernen dann ins Generelle. Und ich sag mal, der neurotypische Mensch lernt genau andersrum. Der guckt sich das Generelle an und lernt von da aus und spezifiziert sich immer weiter.
Lernobjekt Hund. Wenn man Kindern mit Autismus immer wieder das gleiche Bild des gleichen Hundes zeigt, um ihnen beizubringen, was ein Hund ist, können sie das nicht generalisieren. Die Forscher haben herausgefunden, man muss ihnen Bilder verschiedener Hunderassen zeigen. Dackel, Bernhardiner, Labrador. Dann erkennen die Kinder die Gemeinsamkeiten und lernen, was einen Hund ausmacht.
Dadurch, dass die Menschen so viele Einzelheiten wahrnehmen, ist natürlich, wenn man immer das gleiche Bild vom gleichen Hund hat, dann werden sie, wenn der Hund auf einmal schwarze Flecken hat, sagen, nee, das ist aber nicht das, was ich gelernt habe, das ist jetzt kein Hund für mich. Und daher ist es falsch, ihnen sozusagen immer wieder das Gleiche zu präsentieren, um eine Generalisierung hinzubekommen.
Heute weiß man, Menschen mit Autismus nehmen eine Fülle von Einzelheiten wahr, die die neurotypische Mehrheitsgesellschaft erst auf den vierten Blick oder gar nicht erkennt. Das erzeugt bei Menschen mit Autismus eine Reizüberflutung, die verwirrt, sagt André Zimpel, auch beim Spracherwerb.
Dass sie Sprache so sehr als differenzierte Schallwellen wahrnehmen, dass sie gar keine Muster in der Sprache erkennen, sondern das als ein diffuses Geräusch wahrnehmen und lange brauchen, bis sie Muster in der Sprache erkennen, die sie selber benutzen können, um mit anderen zu kommunizieren.
Menschen mit Autismus sind gewissermaßen übersensibel, was den Blick auf ihre Umwelt betrifft. Ein Grund für diesen speziellen Blick sind die sogenannten Spiegelneuronen. Das sind Zellen im Gehirn, die Lebewesen in die Lage versetzen, sich mit anderen Lebewesen zu identifizieren und mitzufühlen. Diese Zellen haben auch Nicht-Autisten im Gehirn. Aber da sind sie weniger effektiv.
Man hat lange Zeit geglaubt, Menschen mit Autismus hätten keine Spiegelneuronen. Es ist jetzt nachgewiesen, dass sie sogar stärker vernetztere Spiegelneuronen haben. Man kann zeigen, dass sie sogar in Gesichtern Emotionen erkennen können, dass sie Strategien entwickeln. Das zeigt, dass sie Interesse an anderen Menschen haben.
Es gibt unterschiedliche Formen des Autismus. Die ursprünglichen Kategorisierungen der Autismuspioniere Leo Kanner und Hans Asperger sind schon länger umstritten. Man verwendet heute den Begriff Autismus-Spektrumstörung als Bezeichnung für die vielen unterschiedlichen Autismus-Symptome. Aber nach wie vor ist das Phänomen wenig erforscht. Es gibt 19 Gene, die im Verdacht stehen, dafür verantwortlich zu sein, so die Wissenschaftler. Auch toxische Ursachen können Autismus hervorrufen. Forscher untersuchen nun, ob es Vorteile für Menschen mit Autismus gibt und wie die aussehen.
Wir sind gerade dabei, das zu untersuchen in Zusammenarbeit mit dem UKE und der Informatik, dass man wirklich mal nachweist, dass Menschen mit Autismus sich in dem Feld ihrer Spezialbegabungen länger konzentrieren können, weniger Fehler machen und mehr Dinge gleichzeitig kontrollieren können.
Hajo Zeng selbst führt ein ganz normales Leben ohne große Schwierigkeiten durch seinen Autismus, sagt er. Außer dem Ärger mit der Milch. Wenn nämlich im Supermarkt genau die Sorte ausverkauft ist, die Hajo Zeng immer kauft, von der er weiß, welche Farbe die Packung hat und welches Firmenlogo draufsteht, dann gibt es Probleme.
Früher war das so, dass ich dann in solchen Situationen dann oft unverrichtete Dinge gegangen bin. Inzwischen geht das irgendwie besser, aber es ist halt immer noch eine sehr intellektuelle Leistung zu sagen, okay, das ist eine Milch und das ist eine Milch. Im Grunde genommen ist es egal, welche von beiden ich nehme, aber von meiner Wahrnehmung her sind es zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wie wenn ich sagen würde, ich möchte eigentlich ein Brot einkaufen, aber weil es kein Brot gibt, kaufe ich stattdessen eine Banane.
Neue Ergebnisse aus der Autismusforschung. Darüber berichtete Ursula Storost.
Notizen aus der Wissenschaft.
Am Donnerstag wurde in Berlin der Deutsche Studienpreis verliehen.
Diesmal gingen die drei mit je 25.000 Euro dotierten ersten Preise an die Politologin Anita Godes, die Chemikerin Svenja Hinderer und den Juristen Tim Nehlmeier. Godes wurde für Untersuchungen ausgezeichnet, in denen sie zeigt, wie Diktatoren das Internet zur Repression nutzen. Svenja Hinderer dagegen für ihre Analyse der Beschaffenheit des menschlichen Herzklappengewebes und die Entwicklung eines Materials, das laut Jury des Preises ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu mitwachsenden Implantaten sei. Der dritte Preisträger, Tim Nehlmeier, erhielt die Auszeichnung für seine Untersuchung zur Haftung von Managern in Kliniken und dem Qualitätswettbewerb durch die Aufklärung von Patienten. Der Deutsche Studienpreis wird von der Körber-Stiftung für Dissertationen verliehen, die von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung sind. Und noch ein Preis. Am Freitag wurde der Norddeutsche Wissenschaftspreis in Kiel verliehen. Die norddeutschen Bundesländer möchten die Forschung in ihren Ländern weiter stärken und zukünftig noch besser vernetzen. Dazu wurde auch vor 3 Jahren der gemeinsame Preis ins Leben gerufen, mit dem länderübergreifende Kooperationsprojekte in der Wissenschaft gewürdigt werden sollen. In den ersten Jahren betrug das Preisgeld 50.000 Euro, in diesem Jahr wurde es verdoppelt. Der Preis wird in jedem Jahr von einem anderen Bundesland ausgerichtet, diesmal Schleswig-Holstein, und hat jeweils einen bestimmten Themenschwerpunkt. Das war in diesem Jahr die Klima- und Umweltforschung. Bekommen hat den Preis ein Wissenschaftlerteam von der Universität Bremen, dem Geomar-Helmholtz-Zentrum in Kiel und dem Leibniz-Institut Senckenberg am Meer in Wilhelmshaven. Die Forscher haben den Einfluss von Umweltveränderungen auf die Ökosysteme von Kaltwasserkorallen untersucht. Tiere, die alle gleich aussehen. Eine merkwürdige Vorstellung, aber nicht unmöglich. In China wird die weltgrößte Fabrik zum industriellen Klonen von Haus- und Nutztieren gebaut. Die umgerechnet fast 30 Millionen Euro teure Anlage wird Klonlabore und eine Gendatenbank beherbergen, wie aus den Berichten einer chinesischen Nachrichtenagentur hervorgeht. Bereits ab nächstem Jahr sollen dort Hunde geklont werden, die dann als Haustiere oder als Polizeihunde eingesetzt werden sollen. Genauso sollen Rennpferde und Rinder geklont werden.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Den Elektroautos soll die Zukunft auf der Straße gehören. Das heißt es jedenfalls immer wieder. Aber bislang ist davon noch wenig zu spüren. Nach wie vor sind auf unseren Straßen hauptsächlich Benzin- und Dieselfahrzeuge. Wissenschaftler aus Berlin wollen Abhilfe schaffen. Zumindest was die Omnibusse betrifft. Sie haben einen Elektrobus entwickelt und eine Buslinie in der Hauptstadt mit solchen Fahrzeugen ausgestattet. Thomas Giet ist eingestiegen.
Still und leise rollen wir durch die Berliner City. Wir sind hier in Berlin-West, nahe des Zoologischen Gartens. Und wir sind unterwegs mit einem Elektrobus der BVG. Der ist rund, ja, ich würde sagen, 12 Meter lang, wiegt mehrere Tonnen und hat Platz für geschätzte 80 Gäste, würde ich sagen. Eine erste Haltestelle haben wir gerade passiert. Und der Bus ist, anders als die regulären BVG-Busse, relativ leise. Herr Truong und Herr Göhlich sind bei mir im Bus. Herr Truong, Sie sind von der BVG. Professor Dietmar Göhlich ist von der TU Berlin. Herr Truong, wie kommt das, dass der Bus relativ wenig Geräusche macht?
Es fehlt das Vibrieren des Dieselmotors und natürlich auch die Geräuschkulisse des Dieselmotors. Was wir natürlich hören, ist die Klimaanlage. Die ist hier deutlicher zu hören, weil sie nicht übertönt.
So, und ich muss sagen, das Klima im Bus ist ganz in Ordnung. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Das ist ja gerade in Bussen sehr unangenehm, wenn es im Winter so kalt ist und die Busse sind beschlagen, die Fenster sind beschlagen oder im Sommer, wenn die Sonne drauf knallt. Nun ist es aber ein Problem bei Elektrofahrzeugen, Herr Göhlig, dass sie Strom brauchen für den Antrieb und Strom für die Klimaanlage. Ja. Viele Fahrzeuge schaffen das nicht. Wie kann das der Bus leisten?
Ja gut, wir müssen natürlich das Thema Heizung und Klimatisierung berücksichtigen. Es ist ganz richtig, wie Sie sagen, bei einem Busverkehr kann Heizung und Klimatisierung fast die Hälfte des Energieverbrauchs teilweise ausmachen. Aber das haben wir selbstverständlich berücksichtigt. Unsere Batteriekapazitäten halten das vor. Und wir können dann eben das entsprechende Klima genauso einstellen, wie Sie das aus allen anderen Bussen auch kennen.
Ja, und das ist angenehm. Ich habe schon meine Jacke ausgezogen. Also ich sitze hier im Poloshirt. Und dass der Bus etwas lautloser als Dieselbusse in der Stadt unterwegs ist, ist das eine. Das andere ist aber, er produziert auch keine Abgase. Jetzt haben wir gerade gehört, nächste Station U-Bahnhof Spichernstraße. Herr Göhlig und Herr Thurng, da steigen wir mal aus. Dann wollen wir mal gucken, wie der Schadstoffausstoß hier dieses Busses ist. So, wir gehen mal nach vorne. Sie haben schon gedrückt, dass der Bus auch hält. So, jetzt hat der Bus gehalten, Herr Thurng. Wir gehen mal ganz schnell nach hinten. Jetzt sind wir hier an der Haltestelle und gucken. Der Bus hat ja keinen Auspuff und nichts. Wie ist die Schadstoffbilanz dieses Busses, Herr Göhlig?
Ja, die Schadstoffbilanz eines Elektrofahrzeuges ist lokal betrachtet natürlich null. Ja, ein Elektromotor emittiert keine Abgase und natürlich auch keinen Feinstaub. Lokal gesehen optimal.
So, und wir stehen jetzt hier hinter dem Bus. Der müsste gleich losfahren. Noch ist die Ampel rot. Ja, jetzt schaltet sie um und... Der Bus fährt los, der Verkehr rollt und wir haben direkt hinten am Bus gestanden, dort wo normalerweise bei den großen Dieselbussen eine ganz große Rauchschwade rauskommt, viel Ruß sich in die Lunge setzt. Hier war nichts, die Luft ist sauber geblieben. Herr Thurng, wie sehr können solche Elektrobusse das Stadtklima in Berlin beeinflussen?
Ja, natürlich positiv, weil die lokalen Emissionen sozusagen gar nicht erst entstehen. Wir müssen uns dann natürlich als Stadt irgendwann mal damit beschäftigen, wo die Energie herkommt.
Das ist genau die Frage. Das heißt, wie wird der Bus getankt, mit was für einem Strom? Das könnte ja auch Strom aus Kohle sein. Dann ist die Energiebilanz natürlich nicht so gut. Dann sieht er gut aus, macht wenig Lärm, stößt nicht unmittelbar Schadstoffe aus, tankt aber Strom aus Kohle oder aus Atomenergie. Wie werden die E-Busse in Berlin betankt?
Also wir haben hier bei beiden Ladestationen sichergestellt, dass wir 100% Ökostrom bereitstellen.
Wir werden jetzt unsere Busfahrt gleich mal fortsetzen. Der 204er, das heißt der E-Bus in Berlin, der fährt hier im regulären Betrieb als ganz normaler Linienverkehr. Und hier auf der anderen Straßenseite, da sehen wir schon die Bushaltestelle, Herr Göhlig und Herr Thurng, da gehen wir mal rüber.
Okay.
Und da kommt der 204er auch schon. Ich habe ihn gerade um die Ecke biegen sehen. Dann wollen wir mal einsteigen, unsere Fahrt fortsetzen. So, und der Busfahrer fährt konzentriert über den Vorhof hier am Zoologischen Garten, steuert die Endhaltestelle, den Betriebshof an. Jetzt fahren wir gleich auf die Ladeplatte. Ja. Darf ich Sie einmal fragen, wie Sie heißen?
Holger, Hofeliger Gandhistraße.
So, und Holger steuert den Bus jetzt hier am Zoo vorbei. Und jetzt sieht man schon den Betriebshof, die Haltestelle Herzallee. Holger, Sie müssen jetzt den Bus tanken. Worauf müssen Sie achten?
Dass wir ziemlich genau stehen, damit das Ladepad abgesenkt werden kann und der Ladevorgang beginnen kann.
So, jetzt fährt der Bus auf die Ladestation. Das ist eine Haltestelle, eine Betonplatte, die ist ungefähr 3x2 Meter groß.
Auf das Gelb achten, dass wir richtig stehen.
So, und jetzt wird der Bus geladen. Jetzt ist der Bus hier ganz normal auf einen Parkplatz gefahren, hat sich abgestellt. Man sieht keine Kabel, man sieht keine Tanksäule. Jetzt gehen wir mal in die Knie, jetzt gucken wir unten unter den Bus. Ui, ah, und da sieht man schon, da ist ein großes Rechteck, das ist so eine Metallvorrichtung, ungefähr, ja, ich würde sagen 3 Meter lang, 2 Meter breit, ist vom Bus runtergesenkt worden auf die Betonplatte, die hier in der Haltestelle integriert ist. Was passiert da jetzt?
Das nennt man das Pickup-System, das ist der Stromabnehmer. In diesem befindet sich die Gegenspule und wird jetzt induktiv geladen. Also im Beton selber ist auch eine Spule verbaut. Und dadurch, dass dieser Abstand dann immer geringer wird, wird dann der Strom übertragen.
Das heißt, das ist ein kontaktloses Laden, wie man das von der elektrischen Zahnbürste her kennt,
genau,
oder?
Genau, richtig.
So, und das dauert jetzt ungefähr 6 Minuten, dann ist die Batterie voll geladen und dann kann es auch schon wieder losgehen und der Bus kann sich auf eine neue Fahrt machen und mit seinem elektrischen Antrieb durch Berlin rollen.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Thomas Giet. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Owanna. Und die CD der beiden Musiker heißt auch Owanna. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.